Willkommen zurück, meine Lieben, bei Was Bitcoin bringt, dem Bitcoin-Podcast aus Wien, präsentiert von Coinfinity, wo ihr euch Bitcoin holen könnt und 21% an den Gebühren spart mit dem Code Was Bitcoin bringt in den ersten 6 Monaten. Ich habe heute den Bart hier, Bart Baumann, bekannt durch seine Skulpturen, bekannt durch seine Kunst. Zeitwerk ist sein Studio. Wir reden über Kunst, aber wir reden natürlich auch über das Gefühl, das uns Bitcoin bringt. Dieses Aufbruchsstimmung, Optimismus, der unter anderem auch in El Salvador wiederum zu finden ist. Und warum reden wir über El Salvador? Weil wir beide der Meinung sind, dass die Darstellung jetzt nach diesem IWF-Deal und so weiter völlig verzogen ist, dass es jetzt natürlich nicht gescheitert ist, das Projekt Bitcoin in El Salvador. Stellen uns natürlich auch die Frage, ob Bitcoin überhaupt scheitern kann. Reden über amerikanische Bitcoin-Reserve, Donald Trump, ob man jetzt Donald Trump-Fan ist, wenn man Bitcoin gut findet. Antwort ist natürlich nein, aber trotzdem dranbleiben für unsere Argumentation. Wir reden darüber, dass Bitcoin sich da immer wieder ein bisschen tarnt hinter diesen Geschichten und natürlich über Barts Geschichte, über Barts Werdegang vom Filmemacher zum Unternehmer, zum Bitcoiner, der durch seine Kunst versucht, dem Thema näher zu kommen und auch das Thema anderen Leuten näher zu bringen, die jetzt vielleicht nichts anfangen können mit Finanzjargon oder so weiter oder so fort. Und wir reden sogar darüber, dass unter Umständen Kinder in El Salvador besser ausgebildet werden in Sachen Finanzbildung als Kinder in Deutschland und in Österreich. Schockschwere Not. Bleibt auf jeden Fall dran für diese Folge. Ich verspreche euch, ihr werdet euch gut unterhalten und ein paar neue Einblicke in die Welt von Bitcoin bekommen. Herzlich willkommen, Bart Baumann bei Was Bitcoin bringt in Wien. Servus.
Servus, Nico. Hi.
Was die meisten Menschen nicht wissen, aber wir jetzt natürlich vorweg schicken müssen, ist, diese Folge hat bereits einmal stattgefunden und es ist die allererste Folge, die verloren gegangen ist. Die verschollene Folge ist wie die 1 Million Bitcoin oder 4 Millionen Bitcoin, die verschwunden sind. Hast du eine Theorie, wie viele Millionen Bitcoin verschwunden sind?
Boah, alles Mutmaßung. Die Zahl, die man so hört, 1 Million hat Satoshi Nakamoto 3-4 Millionen verloren. Irgendwas insgesamt um den Dreh rum wahrscheinlich.
Also das heißt, eigentlich reden wir nicht von 21 Millionen, sondern von den 17, 18 Millionen?
Die verkäuflich sind oder noch in den Umlauf oder irgendwie noch den Besitzer wechseln können. Ja.
Bis der Quantumcomputer kommt und wir die Adressen ändern müssen und dann werden wir rausfinden, wie viel wirklich verloren gegangen sind.
Ja, das wird spannend.
Ja, ich höre ja jeden Tag neueste Schocknachrichten, hier Quantumcomputer, da amerikanische Bitcoin-Reserve, hier IWF, El Salvador. Und ich weiß, dass du eine Beziehung zu El Salvador hast, aber bevor wir dazu kommen, Bart, wer bist denn du?
Ich bin ein Bitcoiner, 38 Jahre, vom Bodensee, Süddeutschland. Und ja, ich habe einen bunten Lebenslauf, würde ich sagen, viele verschiedene Dinge gemacht. Und ja, auf diesem Weg irgendwann auch zu Bitcoin gestoßen. Und auch jetzt mache ich noch unterschiedliche Dinge, aber so der rote Faden, wie wahrscheinlich bei dir auch und bei vielen deiner Zuhörern, ist im Laufe der Jahre immer mehr Bitcoin geworden.
Was heißt verschiedene Dinge? Das kann sein, du warst erfolgreicher Unternehmer, es kann auch sein, Schule des Lebens auf LinkedIn und hast eigentlich nie was auf die Reihe gebracht. Also was ist es bei dir?
Nee, also LinkedIn bin ich zwar angemeldet, gucke ich einmal im Jahr rein. Erfolgreicher Unternehmer liegt im Auge des Betrachters. Also ich bin irgendwann dann Unternehmer geworden. So, ich habe Architektur studiert und Bachelor in Augsburg, Master dann am Bodensee. Und ja, entlang dieses Weges 2 Unternehmen gegründet. Einmal eine Filmproduktion, also wir haben Dokumentarfilme gemacht fürs deutsche Kino und auch verliehen, also den Vertrieb und die Produktion gemacht. Und dann so die letzte Station im Fiat-Mining-Game war ein Startup im E-Commerce-Automobilbereich.
Aber was habt ihr da gemacht?
Wir haben Autopflegeprodukte hergestellt, also LookShield heißt die Firma. Und die Idee ist im Endeffekt sehr simpel und erstmal trivial. Jeder kennt die Handyschutzfolie, also es gibt das Modell so und so und dafür passt genau die Folie. Und diese Idee, die haben wir im Endeffekt adaptiert fürs Automobil, aber auch Elektrofahrrad und Motorrad. Also du kannst zum Beispiel sagen, du hast den BMW X5 und passt genau dazu dann bieten wir Lackschutzfolien im Do-it-yourself-Kit an. Also keine.
Da wickle ich dann das ganze Auto ein?
Nee, wir sind kein Folierer, kein Dienstleister. Also ich bin ja nicht mehr Teil der Firma, aber LuxShield ist kein Dienstleister. Man bringt da nicht sein Auto hin, sondern, also in dem Fall würde man ja sein Fahrzeug zum Wrapper geben, ja. Car-Wrapper. Das ist dann aber kostentechnisch auch eine ganz andere Dimension. Wir bieten wirklich für die einzelnen besonders kratzbeanspruchten Elemente, so wie die Türgriffmulde, die Ladekante, die Einstiegsleiste im Do-it-yourself-Kit. Das kommt dann mit einer Reinigungsflüssigkeit und einer Transferflüssigkeit, einer Rakel, also das komplette Paket, kann man in 10-15 Minuten anbringen. Und gerade für Leasingnehmer, also super Nische, aber hat halt wir haben 2017, glaube ich, gegründet, haben uns immer von Anfang an, wir waren drei Gründer, haben uns von Anfang an gesagt, wir möchten, ich habe das so ein bisschen als mein Sprungbrett gesehen, um idealerweise, wenn es halt aufgeht, diese Startup-to-Exit-Geschichte nach hinten raus Freiraum zu kreieren für andere Dinge.
So wie Bitcoin und Kunst, das, was du jetzt machst.
Genau. Und zu dritt gestartet. Und die Idee war immer, 5 Jahre aufbauen und dann verkaufen. Im Endeffekt hat es dann 6 Jahre gedauert. Aber 2023 haben wir dann im Juni verkauft.
Okay, also wenn du ein Exit hattest mit einem E-Commerce-Startup, das erfolgreich war, dann darf man dich als erfolgreicher Unternehmer bezeichnen. Ich glaube, das ist fair. Ist fair.
Ja, okay.
Ist okay. Ja, musst du akzeptieren. Du musst Lob auch zulassen können.
Also. Danke. Ja, es klingt ja anders, wenn man das so selber ist.
Ich meine, du bist ja jetzt Künstler. Das ist jetzt dein Ding. Man kennt dich, man kennt deine Kunst. Wir werden es auch hoffentlich schaffen, das einzublenden, während wir das YouTube-Video jetzt laufen lassen, dass wir da ein paar Bilder zeigen, damit wir wissen, worum es geht. Was machst du da?
Ich mache also dreidimensionale Plastiken, Skulpturen zum Thema Bitcoin. Allerdings sind die in der Darstellung eher abstrakt. Also ich baue ganz bewusst keine Bitcoin-Logos ein, keine Schriftzüge. Da habe ich mich sehr früh für mich also bewusst dagegen entschieden, weil eine meiner Motivationen oder der Gründe, warum ich das mache, ist, dass ich die Schönheit, also ich habe diesen Slogan Study Bitcoins Beauty through Art. Ich möchte versuchen, die Schönheit, die ich in Bitcoin sehe, ich nenne es Schönheit, jemand anders, der einen anderen Blickwinkel auf Bitcoin hat, der nennt es dann vielleicht der Mathematiker, nennt es vielleicht die Perfektion oder die Eleganz, aber dieses, was uns alle so mit, was so diese Leidenschaft für dieses Thema, diese Begeisterung entfacht, was ja Leute, die sich mit Bitcoin noch nicht so befasst haben, die uns zuhören, die einen manchmal so ungläubig angucken, die fragen, warum hat der, ist der so Feuer und Flamme für dieses Thema?
Ja, es muss ein Kult sein, oder?
Ja, oder ist es irgendwie, ist es dubios, ist es komisch? Und jeder, der im Laufe der Zeit dieses Thema durchdringt, erkennt eben, hey, das ist wirklich meine Lebenszeit wert, die zu investieren. Und während dieses Selbststudiums, also ich kann zwar nur für mich sprechen, aber ich weiß es eben auch aus Gespräch mit vielen anderen Bitcoin, erkennt jeder auf seine Art irgendwie diese, ich nenne es eben die Schönheit. Und die möchte ich gerne sichtbar oder erfahrbar machen. Und damit natürlich auch nicht nur Bitcoiner, sondern auch No-Coiner, Pre-Coiner erreichen. Und um da zu Beginn möglichst wenig Überwindungshürden irgendwie zu haben, möchte ich eben diesen klaren Bitcoin-Bezug weglassen, weil halt in den Köpfen derer, für die das noch komplettes Neuland ist, wenn die Bitcoin hören oder Logos sehen, dann denken die gleich an, wir kennen diese ganzen FAT-Argumente, Boiling the Oceans und so weiter.
Aber du machst ja quasi, du schmilzt ja Euro-Münzen ein.
Ja.
Und formierst die dann und machst dann so Blöcke, die wiederum darstellen eigentlich die Mathematik eigentlich schon fast hinter der Bitcoin-Blockchain mit der Höhe und so. Aber jetzt muss ich dich weiterreden lassen.
Ja, also machst du schon sehr gut. Ich arbeite sehr gern mit Symbolik. Ich überlasse wenig dem, also möchte möglichst wenig irgendwie dem Zufall überlassen. Bei der Materialität fand ich die Idee, das war auch eine der initialen Ideen ganz zu Beginn, dass ich das mega spannend fände, wirklich als einen der Ausgangspunkte dieses zu überwindende, dieses Rotten Fiat Money, das erkrankte Geldsystem herzunehmen und das wirklich wortwörtlich zu zerstören, durch die transformative, vielleicht reinigende Kraft, die Katharsis des Feuers einzuschmelzen und im Endeffekt in was Neuem Form finden zu lassen. Und so, wie du sagst, schmelze ich eben Euro-Münzen, Fiat-Geld ein, in erster Linie tatsächlich Cent-Münzen, also 10, 20 und 50 Cent. Das liegt einfach daran, ich schmelze die ein bei 1300 Grad, die haben eben einen passenden Schmelzpunkt und die Legierung, aus denen diese 10, 20, die goldenen Münzen bestehen, die nennt sich Nordisch Gold. Und also 89% Kupfer und dann noch ein paar andere Metalle. Und die haben eben diese goldähnliche Wirkung.
Ja, ist aber kein Gold, das sieht man auch.
Ja, wobei ich auch mit Echtgold arbeite. Also die oberen, der Mempool oben, die ganzen Transaktionen, ist 24 Karat vergoldet. Und ja, ich verstehe mich nicht nur als Künstler, sondern auch so ein bisschen als Übersetzer. Und meine Sprache ist eben das Gestalterische, das Künstlerische. Und ich versuche eigentlich möglichst viel an gestalterischen Entscheidungen aus Bitcoin abzuleiten. So wie du gesagt hast, die Höhenarrangements der Blöcke zum Beispiel, die sind nicht willkürlich gewählt, sondern die sagen genau aus, wie lang, also quasi in Abstände umgerechnet, wie lang hat jeder Block gebraucht, gemeint zu werden.
Und das kannst du dann zusammensetzen, einzelne Blöcke. Du hast mir auch einen mitgebracht, damals, als wir das letzte Mal gesehen haben, eines meiner Lieblingsstücke sozusagen aus meiner eigenen kleinen Bitcoin-Kunstsammlung, die sich langsam ausbaut. Darauf machst du dann auch Skulpturen, so wie zum Beispiel für die VR-Bank, nicht?
Genau. Ja, also ich habe ja Architektur studiert. Ich habe auch tatsächlich sehr lang bis in die Jugend Lego gespielt. Also dieses Bauen aus einzelnen Bausteinen was zu erschaffen, das ist schon immer irgendwie was mich begeistert. Und als Bitcoiner befasst man sich ja eingängig auch mit dem Gedanken oder mit dem Konzept dieser Blockchain oder Timechain. Und das fand ich einfach schnell sehr faszinierend, dass es im Endeffekt ist es ja eine chronologische Aneinanderreihung von Zeitbausteinen, von einzelnen Informationsblöcken, ganz jeder individuell oder wie sagt man, einzigartig. Und dann kam mir eben die Idee, dass ich eigentlich, wenn ich diese einzelnen Zeitbausteine eben wie Lego-Bausteine verstehe, dann kann ich, indem ich verschiedene Bausteine rausnehme und die neu kombiniere, kann ich eigentlich ganze Geschichten erzählen. Und so hatte ich eben letztes Jahr das Glück, dass ich für die Volksbank Bayern Mitte eben im Zuge ihres zweiten Bitcoin-Forums eine Skulptur für ihren Bitcoin-Weg machen durfte, weil du weißt es, jeder, der sich mit Bitcoin befasst, sei es jetzt als Privatperson, als Pleb oder als Unternehmen, begibt sich auf eine ganz individuelle Reise. Ja. Und so habe ich eben dann den Vorstand, den Herrn Streb, Andreas Streb, gefragt, was eigentlich so auf ihrer Reise, auf ihrer Bitcoin-Reise, zu dem Zeitpunkt waren sie, glaube ich, schon seit 4 Jahren auf diesem Weg, was so die relevanten Milestones waren. Und da haben sie mir dann eben 8 Zeitpunkte genannt und dazu habe ich die Blockhöhe rausgesucht und eben ja mehr oder weniger ihren Bitcoin-Weg bis zu dem Zeitpunkt. Und das Schöne ist, die wird jetzt in der aktuell errichteten neuen Hauptniederlassung wird die dann ausgestellt. Und da können Sie eben zum einen natürlich Ihre Bitcoin-Reise, also der Volksbank Bayern Mitte, präsentieren. Und weil man kann die einzelnen Blöcke rausheben und dann steht unten drin die Blockhöhe und was zu dem Zeitpunkt, also es ging zum Beispiel los, als Joe Martin die Geschäftsführung georangebildet hat. Und gleichzeitig können Sie eben auch zu Bitcoin viel erzählen.
Also wir werden das einblenden natürlich, damit man sich was darunter vorstellen kann, aber natürlich kann man das auf deiner Website sehen, die wir verlinken werden und auch die Originalskulptur kann man sich dann ansehen, wenn man möchte. Wenn man nämlich kommt zum Bitcoin-Forum nach Bayern im Oktober diesen Jahres, ist dann die größte deutschsprachige Bitcoin-Konferenz. Ich bin natürlich auch wieder dabei. Letztes Jahr war es richtig cool, also war ja. weil dort auch dieser, sag ich mal, die Breitenwirkung eigentlich stärker gegeben war. Also es war ein deutlich älteres Publikum, deutlich, deutlich breiteres Publikum. Alles, was du jetzt erwähnt hast, diese ganze Geschichte wird wahrscheinlich bei vielen Bitcoinern ankommen, an Resonanz finden. Ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, ob sozusagen die Katharsis von Rotten Fiat Money eingeschmolzen und mit Bitcoin-Symbolik verbunden, ob das dann nicht, wenn kommen dann, also erlebt, dass Leute sich mit der Kunst beschäftigen und dann über das, ohne vorher jemals mit Bitcoin Kontakt gehabt zu haben, sich damit Bitcoin auseinanderzusetzen? Weil das ist schon sehr abstrakt.
Ja, abstrakt für den einen und für den anderen ist der Approach von jemand anderem vielleicht abstrakt. Für mich ist einfach, ich bin, würde ich sagen, zu einem großen Teil eben Kreativer. Ich bin ein Gestalter. Das ist die Ästhetik, das Haptische, das ist so meine Sprache. Für mich wäre es, glaube ich, der abstraktere Weg, zum Beispiel deinen Weg versuchen zu bestreiten, dass ich versuche, Menschen meine Begeisterung für dieses Thema näher zu bringen, indem ich jetzt einen Podcast mache. Das, ist, das liegt, glaube ich, dir eher das, näher oder mehr. Das ist,
der Markt noch voll, sage ich dir.
Ja, also nee, ich habe das tatsächlich schon selbst so erlebt. Ich habe mein Studio Zeitwerk am Bodensee, in einem kleinen Mischgebiet. Und einer meiner Nachbarn, also das ist natürlich ist viel Handwerk, ist auch schon ein älterer Herr. Also ich kenne ihn nicht gut genug, um es mit Sicherheit sagen zu können, aber ich bin mir relativ sicher, wir hätten uns ohne dieses Vorkommnis jetzt nie über Bitcoin unterhalten. Und wenn das Wetter schön ist, dann arbeite ich eben, wenn es geht, draußen. Und er muss mich wohl gesehen haben und dann kam er her und war einfach neugierig so vom Handwerklichen und hat mich dann gefragt, du Bart, erzähl mal, was machst denn du da? Und im Endeffekt haben wir weit über eine Stunde über Bitcoin gesprochen, weil er halt mich gefragt hat, ach was, und das ist jetzt ein Block und das sind 10 Minuten, aber das sind auch 10 Minuten, warum sind die Abstände dann nicht überall gleich hoch? Und dann konnte ich ihm das eben erklären und ja, also es erreicht wahrscheinlich nicht so viele Leute, aber es ist einfach mein, ich habe, warum ich das so gerne mache, weil ich damit einfach einen Weg gefunden habe nach vielen Jahren, wo ich auch was gemacht habe, wo ich zwar dahinter stehe, aber wo ich diese Begeisterung für das Bitcoin-Thema schwierig irgendwie mit verschmelzen konnte. Und ich habe hier eben für mich, entdecke ich gerade einen Weg, wie ich meine Kreativität, meine Begeisterung am Gestalterischen mit meiner Leidenschaft für Bitcoin verbinden kann.
Und auch mit Erfolg, also es kommt ja offenbar an und ich kenne das ja, jetzt wo du das erzählst, kenne ich das schon aus dem Alltag, dass du quasi zuerst mal Neugier wecken musst und dann kommt die Nachfrage. Und bei mir erlebe ich das ganz oft, wenn ich mich vorstelle, wenn die Leute mich fragen, was machst du, und ich sage nicht Journalist, sondern ich sage, ich mache YouTube. So. Das finden die Leute schon mal cool, ne? Wenn du in eine Schulklasse gehst, jeder 12-Jährige, 80% wollen YouTube, TikTok, Instagram. Also das sind die neuen Stars quasi. Nicht ich, aber halt die richtig Erfolgreichen. Ja? Und dann sage ich oft dazu, ja, oder ich sage, keine Ahnung, ich bin Finanzjournalist, ich mache einen Podcast zum Thema Bitcoin. Und das kommt ganz oft vor, also ich sage immer Bitcoin. Deswegen steht ja auch Bitcoin im Titel, ist mir ganz wichtig, dass ich da nicht jetzt mache irgendwie den Nico Hill Finanzpodcast, dass ich dann wochenlang Richtung ETFs abdriften kann. Ja? Ich mache immer Bitcoin und die Resonanz ist immer positiv. Und dazu würde ich dann zum Beispiel sogar so weit gehen zu sagen, wir sind jetzt noch nicht mehr so early, weil praktisch jeder, mit dem ich geredet habe, hat schon einen Berührungspunkt, viele sind schon investiert und so weiter. Also hast du den Eindruck, dass vielleicht dieser Wille, auch gestalterisch tätig zu werden, da eben daher kommt, dass Bitcoin digital und nicht greifbar ist? Versuchst du es quasi greifbar zu machen?
Kann ich auf jeden Fall so sagen. Ich meine, Bitcoin verstehen ist ja das eine. Und also auch wenn ich mich auch eine ganze Weile schon damit befasse, ich würde trotzdem nie sagen von mir, das sagen ja auch viele Bitcoiner, dass ich es voll verstanden habe. Aber das Thema zu verstehen ist das eine. Bitcoin zu fühlen, auch wenn es erstmal abstrakt klingt, aber wir kennen das alle. So, man hat, also Man befasst sich schon eine Weile damit und man lässt es aber am Anfang, weil man das mit den, man hat schon mal gelesen, not your keys, not your coins und Self-Custody ist wichtig. Aber es liegt trotzdem eine Weile auf der Börse und dann irgendwann ist man so weit, dass man sich ein Hardware-Wallet bestellt und dann hat man damit noch seine, muss man gucken, wie funktioniert das alles. Und das erste Mal oder eine der ersten Momente, wo du dann, so ging es zumindest mir, dieses echte Bitcoin-Gefühl hast, wenn du das in deine eigene Cold Storage überweist, dieses Gefühl der Selbstermächtigung oder auch von Lightning zu reden oder das erste Mal jemanden einfach so beim Orange-Peeling kurz zu sagen, hier, lad dir mal kurz die App runter und zack, bumm, final gesettelt, innerhalb von Sekunden hast du jetzt Satoshis einfach auf deinem Handy.
Das macht was mit dir. Und auch diese Transaktion, du hast völlig recht, also ist ein gutes Argument auch für, in Wahrheit, es ist ein ganz wichtiger Schritt, quasi natürlich seine eigenen Satoshis auf die eigene Bitbox zu schicken, weil, sind wir uns ehrlich, die Bitbox ist da eine gute Adresse dafür. Und ich glaube, dass es auch wichtig ist, das immer wieder zu wiederholen, auch das eigene Security Setup zu hinterfragen, auch zu ändern, einfach sich nicht darauf zu verlassen am Ende des Tages. Ich gehe ja so weit, dass ich sage, okay, ich sage es auch immer dazu, weil ich auch in der Öffentlichkeit stehe, bin erst sehr spät eingestiegen, habe Bitcoin, ja, aber nicht in einem Ausmaß, der mich irgendwie unter die Top 20 auf der Reichen, was auch immer. Also ja, ja. Halt nett zu haben, gut, aber das Gefühl, also quasi zumindest das bisschen weiß ich, okay, das ist langfristig abgesichert gegen die vierte Inflation, aber auch gegen den Zugriff durch den Staat oder sonstige böse Akteure. Aber eben auch in dieser Eigenverantwortung. Und das ist eben der Punkt, wenn du das nicht hast, wenn du es nur als reines Investment auf einer Börse rumliegen lässt oder auch als ETF, ich glaube nicht, dass du dann dieses Gefühl bekommst, von dem du jetzt redest. Nico, soll ich Bitcoin kaufen? Wo geht der Preis hin? Ich habe nicht die Antwort auf alle diese Fragen, die mir gestellt wird. Aber wenn ihr Bitcoin kaufen wollt, dann schaut rein bei Coinfinity. Legt einen Sparplan an, investiert ohne Stress. Ihr müsst nicht ständig den Markt beobachten, wenn ihr einfach regelmäßig nachkauft. Ideal für Einsteiger, ein unkomplizierter Weg, für Neulinge in Bitcoin zu investieren. Und natürlich ideal auch für Bitcoiner, die ihre Keys selbst halten wollen, denn Coinfinity überweist die Summe direkt auf deine Wallet. Mit dem Code WASBITCOINBRINGT spart ihr euch 21% in den ersten 6 Monaten bei Coinfinity. Findet ihr in allen App-Stores, findet ihr bei coinfinity.co und ihr könnt dort natürlich auch Einmalkäufe machen, ihr könnt dort verkaufen, ihr könnt dort auch das Lightning-Netzwerk nutzen und für all das gilt auch mein Code, um eure Kosten zu reduzieren. Wir kennen das. Du brauchst kurzfristig Fiat, aber willst deine Bitcoin nicht verkaufen. Genau dafür gibt es jetzt Firefish. Deine Bitcoin sind als Sicherheit hinterlegt, während du einen Euro-Kredit bekommst. Und zwar ohne Bank oder komplizierte Bonitätsprüfung. Ideal, wenn du Geld brauchst, aber nicht auf zukünftiges Fiat-Potenzial verzichten willst. Es entsteht kein Steuerevent und bei Firefish sind die Kredite endfällig, das heißt, du hast keine monatlichen Zahlungen. Aber natürlich gibt es Risiken, vor allem wenn der Preis fällt. Du musst immer auf die Besicherung deines Kredits achten. Das Ganze ist non-custodial und läuft nur auf der Bitcoin-Blockchain. Über eine Multisig-Treuhand bist du mit deinem Kreditgeber verbunden. Und hier ist der Deal. 30% Rabatt auf die Gebühren deines ersten Kredits bekommst du mit dem Code WASBITCOINBRINGT. Klingt gut? Dann schau doch vorbei auf firefish.io. Egal, ob du mit Öl oder Gas heizt oder einfach nur am Bitcoin-Netzwerk teilnehmen möchtest, eine Heizung von 21 Energy macht's warm zu Hause, macht's warm im Büro, macht sogar warm in der Industriehalle, die spart CO2 und du meinst nebenbei Bitcoin. Und wer möchte das nicht? Mit dem Code WASBITCOINBRINGT sparst du dir 5%. Gleich reinschauen bei 21energy.com.
Man muss das ja auch gar nicht. Ich will auch niemandem sagen, dass man Bitcoin fühlen muss und wie man es fühlen muss. Ich kann einfach nur für mich sprechen und ich beobachte das bei mir und bei vielen anderen aus meiner subjektiven Wahrnehmung, dass oft Bitcoin ist wie eine Art Reise. Mhm. Vielleicht auch so ein bisschen die Reise ins innere Ausland. Es ist so die Reise erst so ins Außen. Es geht so um mehr Geld. Und häufig landet man dann doch irgendwie bei mehr Sinn. So. Und ich finde, also für mich ist Bitcoin im Laufe der Jahre schon auch zu einer sehr sinnlichen Erfahrung geworden. Oder ja, also Bitcoin zu verstehen, wie gesagt, ist das eine, aber Bitcoin zu fühlen, Bitcoin zu denken, das ist einfach eine andere Dimension. Und von daher, ich mache meine Kunst jetzt nicht primär. Ich freue mich natürlich, wenn sie viele Leute erreicht und wenn sie viele Freunde findet und so. Das geht mir runter wie Butter. Aber ich mache es einfach, weil es für mich, ich habe mir diese Freiheit, sage ich mal, erarbeitet, einfach das machen zu können. Und es ist für mich mein Beitrag, wie viele Leute den dann wertschätzen, das steht auf einem anderen Blatt. Aber dieses Bitcoin fühlbar zu machen, Bitcoin nach meiner Sprache zu übersetzen, die sprechen nicht alle, aber muss ja gar nicht.
Man hat einfach das Bedürfnis, etwas, sich damit zu beschäftigen, oder? Auf seine Art und Weise. Ja. Man hat das Bedürfnis, du sagst, etwas beitragen, es zu fühlen. Die Worte können verschiedene Dinge aussagen, aber ich glaube, wir meinen dasselbe. Also, am Ende des Tages ist das auch der, wenn du sagst, du machst dein Ding und freust dich, wenn es ankommt, ist bei mir im Grunde dasselbe. Ich freue mich auch, wenn es ankommt. Natürlich, Bitcoin-Podcasting hat eine Rolle zu spielen, weil es passiert immer was. Du musst viel erklären. Es gibt viele Leute, die wollen drüber reden. Es gibt viele Leute, die wollen sich damit beschäftigen und Podcasting ist da eine gute Möglichkeit. Aber am Ende des Tages bin ich einfach nur dankbar, dass es Leute gibt, die das konsumieren. Und also Grüße gehen raus an alle, die jetzt vor ihren Radiogeräten sitzen und ihren Fernsehgeräten und ihren Internetgeräten und im Auto und was auch immer im Zug, weil wir wahnsinnig dankbar sind, dass ihr dabei seid. Ein Thema, das uns auch verbindet und über das wir auch schon gesprochen haben, ist eines, das jetzt wieder aktuell ist, El Salvador. Du warst erst vor kurzem wieder da.
Im November, glaube ich, auf der Adopting Bitcoin.
Auf der letzten Adopting Bitcoin mit Kunst.
Genau, ja, mit einer meiner Skulpturen, die durfte ich dort ausstellen und mit Kunst und Mutter im Gepäck.
Mit deiner Mama?
Die habe ich mitgenommen, ja.
Du hast deine Mama mitgenommen und warst du nicht noch mit deinem Sohn unterwegs?
Ja, ich war in den Sommerferien tatsächlich auch letzten Jahres, war ich mehrere Wochen mit meiner Freundin und meinem Sohn in El Salvador zum ersten Mal. Haben uns da das Land zum ersten Mal angesehen und ja, wir waren alle ähnlich positiv, also überrascht, also was heißt überrascht, es hat uns sehr gut gefallen, so gut, dass ich dann natürlich zu Hause Freunden und Familie davon erzählt habe und meine Mutter ist auch eine sehr reiselustige Person, dann habe ich gesagt, ich bin eh eingeladen, auf der Adopting Bitcoin nochmal meine Kunst zu präsentieren und meine Mutter ist auch schon ist ein älteres Semester und dann ja, sind wir im Endeffekt für 2,5 Wochen gemeinsam gegangen, habe ich ihr das Land so ein bisschen gezeigt.
Das heißt, du warst jetzt insgesamt schon zweimal dort und bist ja auch quasi, also wenn man so oft hinfahrt, dann denkt man schon drüber nach, nochmal hinzufahren, oder?
Wir haben uns definitiv, würde ich sagen, in das Land so verliebt. Also es gefällt uns da sehr gut. Wir werden auch den Sommer wieder hingehen.
Ja.
Und wer weiß, vielleicht auch irgendwann mal noch länger. Das steht so ein bisschen noch in den Sternen, aber wir werden auf jeden Fall, also ich habe einen Sohn noch, der macht gerade Abitur.
Das ist der, mit dem du auch unterwegs warst?
Ja, genau.
Das wollte
ja.
ich jetzt dazu sagen, der macht Abitur, das heißt, der ist wie alt, 18?
17, ja. Der wird jetzt 17.
Das ist wichtig, weil du bist wie alt?
38.
So, jetzt kann man nachrechnen, aber damit, weil wenn du sagst, du bist mit deiner Freundin, deinem Sohn unterwegs, das Bild, das sich ergibt, ist
ja,
so muss man ein Fünfjähriger.
Ja. Nee, ich bin Frühvater geworden, also die Mutter von Florian ist nicht meine jetzige Freundin. Genau, und Florian lebt eben, also ich sehe ihn regelmäßig, und er lebt auch am Bodensee, aber lebt bei seiner Mutter. Und wir haben ein wunderbares Vater-Sohn-Verhältnis, also Grüße gehen raus.
Ja, aber hat er schon Bitcoin auch? Ist er auch schon infiziert?
Er ist auch Bitcoiner, ja.
Geht seiner Mutter auf die Nerven?
Da weiß ich gar nicht so viel.
Weißt du nicht,
ich habe hauptsächlich Kontakt mit ihm,
ja.
Aber er kommt mit auf die Meetups. Orange Pilz, seine Lehrer, hat schon, glaube ich, mehrere Referate und GFS über Bitcoin gehalten. Naja, auf jeden Fall, es gibt so die Idee, und ich bin Gott froh, dass er so früh Abi jetzt gemacht hat, weil er hat meine Klasse übersprungen, ist früh fertig und dadurch hat er natürlich zeitlich, ich meine, ich bin jetzt eh nicht so großer Verfechter von diesem Lebenslauf-Ding, das ist, glaube ich, eher was vergangener Jahre, dass es so ganz wichtig ist, meiner Meinung nach.
Das ist schon in unserer Generation out of the window gegangen und inzwischen weiß ich gar nicht mehr, ob sich dafür noch jemand interessiert. Also
ja, ja. Und er ist eben sehr früh fertig mit der Schule und es gibt eben die Idee, dass wir einfach zusammen ein bisschen eine längere Reise machen, bevor er dann komplett flügge ist. Und zu deiner Frage, also die Pläne stehen, dass wir im Sommer zu dritt eine längere Reise mit erster Etappe El Salvador machen.
Wenn ich ein junger Mann mit 18 Jahren oder 17 Jahren im Deutschland des Jahres 2025 wäre mein Lebenslauf das Letzte, worüber ich mir Gedanken machen würde. Also das muss ich jetzt mal ganz klar sagen.
Das sehen aber nicht alle Elternteile so.
Also, ja. Ich frage deswegen, weil El Salvador jetzt natürlich wieder in den Nachrichten ist und ich habe das natürlich beobachtet, ich habe auch dazu schon ein Video gemacht. Es gibt diese Verhandlungen, IWF, es ist jetzt nicht mehr offiziell Legal Tender, aber die Schlagzeile beim Spiegel und bei der BBC und bei der Tagesschau ist, Bitcoin in El Salvador ist gescheitert.
Mhm.
Glaubst du, dass Bitcoin in El Salvador gescheitert ist?
Glaube ich nicht. Ich glaube, die Wahrscheinlichkeit, dass Bitcoin scheitern kann, die gab es vielleicht in frühen Jahren, haben wir aber meiner Meinung nach schon lange hinter uns gelassen und das ist auch nicht abhängig von, also weder von El Salvador noch von Nayib Bukele noch von sonst irgendwelchen Präsidenten oder Herrschern. Von daher, ich verstehe die Enttäuschung natürlich, die viele jetzt auch offen ausformulieren über die Entwicklung mit dem IMF-Darlehen oder Kredit und dem dem Revidieren dieses Legal Tender Status. Mich persönlich stört es nicht so sehr, weil ich glaube eh, wer seine Hoffnung, was Bitcoin angeht, in Kanzler oder Präsidenten setzt, der versteht Bitcoin anders als ich.
Aber es geht jetzt nicht um die Frage, ob Bitcoin gescheitert ist. Also, dass Bitcoin das überlebt, ist klar. Aber die Frage ist es jetzt sozusagen, ist das Projekt in El Salvador jetzt gescheitert? Meiner Meinung nach auch nicht. Also, ich bin ja, man muss das ja auch so betrachten. Der IWF wird nervös wegen Bitcoin. Das ist schon mal positiv. So. Ja. Man versucht jetzt verzweifelt, das Thema Währung und Zahlungsverkehr vom Thema Asset zu trennen. Das macht man auch in den USA. Okay. Und einer der Punkte dabei ist, diese Legal Tender Laws loszuwerden. Also zu sagen, okay, jetzt muss man auch dazu sagen, soweit ich das verstanden habe, kannst du natürlich in El Salvador weiterhin mit Bitcoin zahlen. Es ist auch weiterhin steuerfrei, was, glaube ich, ganz wichtig ist. Also das ist fast noch wichtiger als das Legal Tender Law, ist die Tatsache, dass es keinerlei Kapitalertragssteuer gibt. Das heißt, ich muss bei dem Bezahlvorgang mir keine Gedanken darüber machen, ob das jetzt aufgewertet hat in der Vergangenheit oder nicht.
Ja.
Aber mir geht es um was anderes. Mir geht es um die Frage, ob nicht das Land, so wie ich es auch erlebt habe und wie ich es auch erlebe, wenn man genau hinsieht, bei den kleineren Projekten, Grassroots-mäßig, da tut sich doch wahnsinnig viel in Sachen Bitcoin, auch bei den El Salvadorianern.
Ja, also von dem bisschen, was ich an Eindrücken da gesammelt habe, bin ich eben auch nicht der Meinung, dass Bitcoin dort gescheitert ist. Also allein schon ich habe den Arnold Hubach, heißt er, glaube ich, kennengelernt, mal kurz. Das ist einer der Initiatoren oder auf jeden Fall bei dieser ganzen MiPrimär-Bitcoin-Entwicklung dabei. Und er hat mir gesagt, dass bislang, ich glaube, 35.000 Students dieses Bitcoin-Diploma dort abgeschlossen haben. Und das ist
lokale Students.
Ja, also aus El Salvador, El Salvadorinos. Und das ist ja im Endeffekt dieses frühe Verständnis des Fiat-Geldsystems und der möglichen Alternative Bitcoin. Das ist natürlich alles am Anfang noch, aber das ist ja in den Köpfen vieler junger Leute jetzt in diesem Land, Tendenz steigend. Und das ist ja unabhängig, das ist ja nicht nur, weil jetzt irgendwie ein Legal Tender Status revidiert wird, auf einmal raus aus dem Land. Und das sind, glaube ich, gerade wenn man eben Bitcoin als die Grassroots-Bewegung sieht, die es ist, dann, also ich muss auch ehrlich zugeben, ich wäre ohne diesen Legal Tender Status, damals, wann war das, 2021, nicht aufmerksam geworden auf El Salvador.
Ja, klar.
So, dafür ist es einfach viel zu klein, ist ja kleiner als Hessen, glaube ich.
Aber das Netzwerk ist so groß wie Niederösterreich. Das Netzwerk ist, das sich dort gebildet hat, hat sich inzwischen einfach toll etabliert. Es gibt Leute, die sind dorthin ausgewandert. Marc vom Bitcoin Hotel ist da, Lina Seiche ist da, noch ein paar andere. Also es ist schon dadurch, dass du quasi, ich war auch einmal da, war eine Woche da. Wenn ich jetzt wieder hinfliege und ich denke ernsthaft darüber nach, wie ich das hinbekomme, noch dieses Jahr, dann habe ich sofort Anschluss. Mhm. Ja? Auch weil das Land so klein ist. Das hilft auch, glaube ich, auch mit Lokalen und so. Also ich will damit nur mitteilen, sozusagen, dass diese Schlagzeile und diese Verhandlungen, das war jetzt noch nicht das Ende der Story. Bei Gott nicht.
Glaube ich absolut auch nicht. Also es ist ja auch so, also eben, weil ja Bitcoin mehr ist als einfach nur ein Store of Value, also da kann man natürlich ganz lang drüber reden, was da jeder drin sieht, aber es ist einfach auch ein Zukunftsbild, eine Vision und nicht irgendeine eine naive Hoffnung, irgendein Hüllen, also ein leeres Gefasel, sondern es ist wirklich nachvollziehbar, es ist logisch, es ist eine Vision von einer positiven Zukunft. Und das ist einfach was ich hier, also hier in Deutschland, wo ich lebe, ich weiß nicht, wie es hier in Österreich ist, wahrscheinlich auch ein bisschen ähnlich, man erlebt gerade im Laufe der letzten Jahre immer mehr eigentlich, ja, so, also eigentlich das Gegenteil von einer positiven Vision, ja. Also von einer Hoffnung. Und das war einfach was mich, also wirklich nachhaltig an dem Land El Salvador so begeistert hat, ist gar nicht mal, dass man da jetzt hier vielleicht mit Lightning bezahlen kann und da. Das ist ein langer Weg, das ist ein Prozess, das wird eh kommen.
Aber zumindest der Weg ist frei. Der Weg ist frei
und das Land ist einfach, also um Bitcoin, also es gibt ja dieses Zitat, ich weiß tatsächlich, ist eines meiner Lieblingszitate, ich weiß gerade nicht, von wem es ist, das Zitat: Menschen lernen auf zwei Arten, durch Neugier und Schmerz. Mhm. Und bei uns, wir haben eben so hohe finanzielle Privilegien. Das Alex Lerstein-Buch hat mir das auch deutlich gemacht. hier lernen die Leute halt, wenn, dann durch Neugier, aber der Schmerz ist hier noch nicht so groß. Und das ist halt in El Salvador, nach dieser ganzen Gang-Geschichte, Mara Salvatrucha, der Armut, die Fallhöhe dort ist so viel niedriger. Und ich finde, man spürt es einfach, wenn man in dem Land ist, so dieses Optimistische, diese Hoffnung auf eine bessere Welt. Und das ist, glaube ich, halt einfach mittel- bis langfristig ein sehr guter Nährboden.
Wenn sie das durchhalten. Wenn das jetzt nicht aus irgendeinem Grund wieder in die andere Richtung abdriftet,
ja.
Dann, du hast die Vorstellung, das Land war extrem unsicher. Die Menschen konnten dort nicht langfristig vernünftig planen, nicht nur wegen dem Geld. Lustigerweise, das Geld ist ja gar nicht das Problem, weil sie sind ja dollarisiert.
Ja.
Das ist ja einer der, sozusagen der Punkte auch in El Salvador. Und ich glaube einfach, dass diese Öffnung gegenüber auch Menschen, die dort sich niederlassen wollen, vielleicht sogar dort was arbeiten wollen, weil du das eben über Bitcoin machen kannst, ich glaube, das wird Schule machen, ich glaube, das ist wahnsinnig smart. Und es ist in meinen Augen eben nicht gescheitert, weil ganz ehrlich, wie viele Kinder in deutschen Schulen lernen überhaupt irgendwas über das Geldsystem? Und dann hast du in El Salvador 35.000 und bei uns wird auch diskutiert in Österreich seit 20 Jahren, wir müssen Finanzbildung in die Schulen bringen. Ja, also ganz ehrlich, die 12-Jährigen holen sich ihre Finanzbildung von TikTok. Ja? Dann kannst du in der Schule machen, was du willst. Und da ist natürlich Bitcoin aufgrund der zusätzlichen Angebote, die es gibt und aufgrund der digitalen Natur irgendwo den jungen Leuten näher als das klassische Modell. Und übrigens, weil du gefragt hast, wie die Lage bei uns ist, relativ gleich wie in Deutschland, mit einem Unterschied. Ich würde sagen, in Deutschland sagt man von der Mentalität her, sagt man, die Lage ist ernst, aber nicht hoffnungslos. Und bei uns sagt man, die Lage ist hoffnungslos, aber nicht ernst.
Okay.
Ja, also das ist so die ein bisschen phlegmatischere Einstellung zu den Dingen vielleicht. Aber am Ende des Tages, die großen wirtschaftlichen, geopolitischen Probleme betreffen uns genauso. Und die Falle, ja, wie du sagst, ist, glaube ich, richtig. Unsere Fallhöhe ist so hoch, dass wir gar nicht mehr wissen, wo der Boden der Realität eigentlich ist.
Ja, und es gibt eben nicht so viele Menschen, die aus Neugierde zu dem Thema kommen.
Aber glaubst du, dass nicht das Internet generell das ein bisschen zumindest aufbricht, dass du gleichzeitig, also stell dir vor, unsere Gesellschaften ohne Internet. Heute hast du ja diese Polarisierung und das ist alles ganz furchtbar und ich weiß, verstehe das auch. Leute steigern sich rein in irgendwelche verrückten Dinge. Aber du kannst neugierig sein. Du kannst aus Deutschland, aus Österreich auch was aufbauen, ohne irgendwie um Erlaubnis zu fragen. Das ist halt vor 20 Jahren nicht so gewesen. Man soll es gar nicht glauben, aber es gibt Fondsmanager, die haben genau verstanden, was im Geldsystem falsch läuft. Ich spreche natürlich von Marc Walleck und Ronald Stöferle, den beiden Köpfen hinter dem Incrementum Gold Report, dem Incrementum Bitcoin Kompass. Die kombinieren ihren Fonds Gold und Bitcoin, Hard Money for the Win. Holt euch auf jeden Fall die Unterlagen, wir machen dazu ja auch immer wieder Content rund um Bitcoin, rund um Gold, rund um Sound Money und die ganzen Makroentwicklungen, die uns derzeit um die Ohren fliegen. Schaut rein bei incrementum.li. Eine verrückte Statistik besagt, dass nur 5% aller Krypto-User eine Hardware-Wallet besitzen. Naja, die Bitbox O2, die kann euch da helfen. Die Bitbox O2 in der Bitcoin-Only-Edition, minimalistische USB-C Hardware-Wallet, Open Source aus der Schweiz. Ich nutze sie gerne, ich nutze sie jeden Tag. Die Software ist super sleek, intuitiv, für jeden wunderbar verständlich, natürlich auch auf Deutsch. Schaut rein bei bitbox.swiss und nutzt den Code, was Bitcoin bringt, für 5%. Sichere deine Bitcoin jetzt in Edelstahl und schütze sie so vor Wasserschäden, Hausbränden und kaputten Hardware-Wallets. Das Sidor Bitcoin Backup ist die unverzichtbare Ergänzung zu einer Hardware-Wallet und mit dem Code, was Bitcoin bringt, bekommt ihr 5% Rabatt. Schaut rein bei sidor.io.
Vor 20 Jahren habe ich mich mit solchen Themen noch nicht befasst, kann ich schwer was zu sagen.
Ja, aber du hast zum Beispiel ein E-Commerce-Business aufgebaut, ein erfolgreiches. Das hättest du auch ohne Internet nicht machen können.
Definitiv, ja.
Also hast du so eine Call-In-Show. Rufen Sie an für Ihre Folie und bekommen gleich noch die rechte Türmulde, Türgriff.
Nee, also das habe ich am eigenen Leib erfahren dürfen, was durch die neuen technologischen Möglichkeiten im Endeffekt, ich meine, wir haben zu dritt angefangen. Wir haben es in der besten Zeit, waren es glaube ich 20 Leute. Wir haben Europa, also ist natürlich eine Nische, aber Marktführer in Europa, wir haben auch in den USA verkauft und das ist, habe ich mir dann auch, während ich es dann anderen mal erzählt habe, Freunden oder so, habe ich mich das dann selber sagen hören und habe mir gedacht, ja stimmt, krass. Noch vor ein paar Jahren hätte man dahinter einen riesen Apparatus oder ein Apparat vermutet. Heute kann man das im Endeffekt, ja, kann man per Mausklick dann auch in den USA verkaufen. Und ja, es gibt so viele smarte Tools und Lösungen. Das, klar.
Also wir sollten die Hoffnung noch nicht aufgeben, willst du damit sagen. Ich versuche hier nur positive Stimmung einzubringen.
Ja,
das haben wir immer. Dringend notwendig.
Auf jeden Fall.
Und auch vielleicht lernen von Ländern wie El Salvador. Ich bin ja bei dir, dass quasi die Sicherheit, die Bukele dort geschaffen hat, ist mal eine Basis. Und was die Leute daraus machen, ist eine Frage der Freiheit. Und diese positive Grundeinstellung aufgrund der Sicherheit, aber eben auch, ja, es ist halt Südamerika. Die Menschen sind halt anders drauf als bei uns. Ja. Sie sind halt eher optimistisch und eher positiv eingestellt. Ich weiß nicht, vielleicht ist das Wetter.
Ja, aber das sage ich ja auch. Also das hat mich ja auch so begeistert an dem Land. Also diese war einfach mein Eindruck, die Freundlichkeit der Leute, die das Positive. Ich meine, man muss sich das mal vorstellen, was für unser eins ganz selbstverständlich ist, dass man abends sich mit Freunden trifft in einer Bar, dass man Hobbys hat, Fahrradfahren geht, joggen geht, all diese Dinge. Das ist mir auch erst vor Ort irgendwie aufgefallen. Stimmt, hier joggt fast niemand. Also in El Sonte vielleicht ein paar, aber oder Fahrradwege und so. Und dann ist mir klar geworden, ich habe da auch mit vielen Locals oder auch Deutschen, die da vor 13, 14, 15 Jahren schon hin sind, die gesagt haben, hättest du damals gesagt, ich fahre mit dem Fahrrad irgendwo hin, dann hätten die Leute gefragt, soll ich dich fahren? Was willst du denn? Ja, ich will einfach Fahrrad fahren. Das ist für uns, ist das alles so viel so selbstverständlich. Und das denke ich halt, wenn man das weiterdenkt, wenn einfach eine Gesellschaft, eine ganze Bevölkerung im Endeffekt diese vielen Dinge, die halt auch die Lebensqualität steigern, wie eben sich mit Freunden einfach mal irgendwo treffen, ausgehen, Hobbys haben, wenn man das im Endeffekt wie so, ich mag das Wort Kollektiv nicht so sehr, aber wenn man das so, das ist wie so eine kollektive Jugend, so ein Erwachen, so ein Neuentdecken. Mhm. Und ich hatte irgendwie das Gefühl, dass diese Befreiung, dieses, ich kann auf einmal Dinge entdecken, an die konnte ich gar nicht denken. So, das hatte ich so das Gefühl, das spürt man einfach in dem Land, das spürt man bei den Leuten, auch unabhängig von Bitcoin.
Genau, das darf man auch nicht vergessen, dass diese ganze Geschichte aus salvadorianischer Sicht ist Bitcoin nur ein Teil des Tools, ist nur ein möglicher Weg. Man will ja jetzt auch in Sachen AI sich positionieren, man möchte einfach, die Wahrheit ist, ich glaube, was Bukele tut, ist das Singapur Playbook für Mittelamerika. Also Sicherheit, ja, durchaus auch autoritär, weil wie sollst du sonst dort Sicherheit gewährleisten? Also dass sozusagen aus europäischer, rechtsstaatlicher Sicht aus europäischer rechtsstaatlicher Sicht, dass wir das dort abgewickelt wird, ein paar Fragezeichen aufwirft, ist geschenkt. Auf der anderen Seite muss man leider Gottes auch sagen, dass wir in Europa und vor allem in Deutschland fast schon im Wochentakt Gewalttaten von verurteilten Straftätern haben, die man hätte längst abschieben sollen, aber die aus europäischer rechtsstaatlicher Sicht nicht abgeschoben werden konnten. Also damit will ich nur sagen, wie soll ich sagen, der Trend geht bei uns nicht unbedingt in die richtige Richtung und dort geht er in die richtige Richtung. Und ich bin ein Freund der Trends, auch wenn es bei uns immer noch viel sicherer ist, natürlich, und viel reicher, aber nicht unbedingt die Stimmung besser. Also die Stimmung ist, also um es auf Französisch zu sagen, die Stimmung ist beschissen.
Ja. Ja. Wie gesagt, ich war auch das Jahr davor in Costa Rica, habe mir da Bitcoin Jungle, also Uvita und Dominical angesehen, eben weil ich auch das, was in Argentinien passiert, das beobachten ja gerade Bitcoiner natürlich auch mit großer Neugierde, weil einfach ja in einer Welt, wo sich auch auf der einen Seite die dystopischsten aller Bilder irgendwie am Horizont zeichnen, dann so ein vermeintlicher Wind of Change. Ich meine, klar, das muss man alles, das ist alles ganz in den Anfängen und so. Und Javier Milei zeigt ja auch Dinge, wo man dann doch wieder sich fragt, was soll das? Aber ich grundsätzlich dieser mehr auf, ja, irgendwie so freiheitliche Themen, das ist schon anziehend in der Region.
Auf jeden Fall. Also die am Ende des Tages ist es ja bei Milei genauso. Er hat es ja auch erwähnt, so die Leute, die das in Argentinien mitbekommen mit dieser Shitcoin-Geschichte, es war ja seine Verteidigung. Ich meine, ich habe ihn dafür kritisiert und ich kritisiere ihn immer noch dafür und ich halte es für total dumm. Aber seine Verteidigung war ja auch, ja, es hat in Argentinien vielleicht 5 Leute betroffen. So. Ja, das ist natürlich sekundär für die. Was ist in Argentinien wichtig? Vielleicht Sicherheit ein bisschen weniger, weil sie ein bisschen mehr gegeben ist oder gegeben war es in El Salvador. Ich meine, El Salvador ist ja heute eines der sichersten Länder der westlichen Hemisphäre, dadurch, dass die Gangs alle weggesperrt wurden.
Ja, ich habe irgendwo gelesen, unter den 10 sichersten wohl nach neuesten Statistiken. Ja,
das ist schon crazy. Also ja. Argentinien ist natürlich auch sicher, aber ich weiß nicht, ob El Salvador jetzt nicht sogar schon sicherer ist. Es ist halt kleiner. Es ist halt die Tatsache, dass das so groß wie Hessen ist, da kannst du halt relativ schnell dann auch quasi flächendeckend diese Dinge absichern. Wie gesagt, ich muss Ihnen sagen, ich drücke Ihnen die Daumen und dass jeder, der vorher nicht auf die Straße gehen konnte, sich jetzt freut, dass das möglich ist. Ich meine, das ist eh irgendwie logisch. Mhm. Also auch das hatten wir vor einigen Jahren hier in Mitteleuropa, dass wir nicht auf die Straße gehen durften, sondern in der Wohnung sitzen bleiben mussten, aus anderen Gründen.
Ja. Ja, also wie gesagt, ich freue mich auf die nächste Reise dahin. Wird wahrscheinlich auch nicht die letzte sein.
Wird nicht die letzte sein. Ich bin gespannt, was du berichtest und vielleicht schaffe ich es ja auch hinzukommen. Wie siehst du jetzt gerade die Lage, was das Interesse an Bitcoin, die Resonanz von Bitcoin betrifft? Ich habe irgendwie den Eindruck, wir stehen so, wir haben so viele Nachrichten bekommen mit strategischer Bitcoin-Reserve und ETFs und so und es ist fast schon das Gefühl, als wäre die Begeisterung ein bisschen ausgebrannt. Es gibt ja schon Leute, die sagen, der Bullenmarkt ist vorbei. Mhm. Wir haben ja vorher auch über das Spüren geredet, also was spürst du?
Ja, also für mich fühlt sich Bitcoin gerade so günstig wie schon lange nicht mehr an.
Also jetzt, wir reden jetzt hier, was haben wir heute überhaupt? Das muss man dazu sagen, wenn man den Preis nimmt. Also wir sind jetzt Mitte März. Ja.
Ja. Einfach gerade wegen der vielen, vielen bullischen, also wenn man jetzt rein auf den Preis guckt natürlich, bullischen Entwicklungen mit strategischer Bitcoin-Reserve und dergleichen. Das kann man natürlich, gerade als Bitcoiner kann man das auch aus zwei Seiten betrachten. So, ich meine, auf der einen Seite findet man es natürlich toll, dass es passiert. Und es ist auch, wenn es dieses Inevitable, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, dieses Inevitable, dieses Unausweichliche ist, dann ist es klar, dass irgendwann auch dieser Schritt passiert. Auf der anderen Seite wünscht man sich aber auch, dass es möglichst lang hinausgezögert wird, weil wenn es unausweichlich ist, dann wird es eh passieren. Und dann ist es eigentlich umso besser, je länger die Bürger des Landes die Möglichkeit haben, im Endeffekt ihre Regierung front zu runnen.
Ja, theoretisch. Aber ich meine, müssen wir uns ja nicht beschweren. Ich glaube, dass wir noch lange die Möglichkeit haben, der deutschen und der österreichischen Regierung.
Wir wahrscheinlich am längsten. Also, ja. Wenn man sich das aktuell anguckt, muss man davon fast von ausgehen, ja. Aber ja, also das, was jetzt gerade unlängst in den USA passiert ist, das überrascht mich jetzt nicht. Also, wenn man sich auch schon ein paar Jahre damit befasst, dann.
Überrascht dich nicht, mich überrascht schon. Jetzt bleib mal normal hier, ja. Es ist 2025 und der US-Präsident, egal, ja. Ja, man muss immer dazu sagen, weißt du, ich mag ja den Trump nicht, aber, ne, muss immer dazu sagen, das ist so, wie viel volkswirtschaftlicher Leistung schon dafür verbraucht wurde, zu sagen, ich mag ja den Trump nicht, aber. Egal, was man von dem hält, ja, dass jetzt Bitcoin offiziell als strategisches Reserveasset der größten quasi Wirtschaftsnation der Welt anerkannt wird, das ist schon noch immer insane.
Das ist Wahnsinn, das ist verrückt. Also nicht falsch verstehen, natürlich. Aber also dann bin ich vielleicht überrascht, dass es jetzt doch so schnell ging.
Ja.
Aber wenn man das zu Ende denkt, also entweder wir Bitcoiner, wir sind auf dem Holzweg, weil ich sag gerne, man kann sich jahrelang damit befassen, warum die Erde eine Scheibe ist. Das macht sie halt trotzdem nicht flacher. So, und ich kann auch sagen, ich habe jetzt seit so und so vielen Jahren befasse ich mich mit Bitcoin. Man muss aber immer ehrlich sein, oder auch zu sich selber. Es gibt, also zumindest möchte ich das immer so sehen, dass es gibt immer die Möglichkeit, dass ich auch natürlich falsch liege, auch wenn wir ganz viele sind, auch wenn ich sage, ich habe jahrelang ganz viele Bücher gelesen und so weiter. Und aber irgendwann habe ich das halt so für mich verstanden, wie viele vor mir schon das so gesehen haben oder zu der Konklusion gekommen sind. Also entweder wir liegen alle falsch, Bitcoin scheitert Und dann wird es irgendwo Richtung Null gehen, wahrscheinlich nie ganz auf Null, weil irgendeiner wird es halt nicht verkaufen, aber es gibt diesen Platz in der Welt nicht. Oder Bitcoin ist tatsächlich das, was wir darin sehen, also das begrenzteste Gut, das knappste Gut, das Gut mit den besten Eigenschaften für Geld. Und dann also wirklich so Null oder die Millionen oder drüber hinaus.
Ja, ja, es ist binär. Es gibt eigentlich nur Misserfolg und Erfolg.
Ja.
Und Erfolg bedeutet quasi weitere Verbreitung und das bedeutet auch Number Go Up. Also quasi Number Go Up ist in den Erfolg eingebaut und eine Bestätigung des Erfolgs. Und dann ist natürlich, ich sage jetzt mal so, es ist ein bisschen eigenartig, diese Bestätigung dann zu bekommen und noch dazu, wo sie von so einem Typen wie Trump kommt. Weil bei Trump kommen immer Aussagen und dann gibt es schon wieder 5 Unsicherheiten und hier und da. Ich meine, die Berichterstattung war natürlich abartig. Also was war die Schlagzeile im Standard hier in Österreich? War die Schlagzeile Trumps Bitcoin-Reserve, die keine ist. Warum sie keine ist, wurde nicht erklärt im Artikel. Es ging einfach nur um die Schlagzeile. Ja. Dass auch gleichzeitig in El Salvador, sondern der IWF gleichzeitig, ich meine, du musst dir vorstellen, der IWF verbietet El Salvador offiziell die Anschaffung mehr Bitcoin für die Reserve und 3 Tage später sagt die US-Regierung, wir machen jetzt Reserve. Wie passt das zusammen?
Ja, darüber kann man nur spekulieren, aber vielleicht, also wahrscheinlich gibt es mächtige Entitäten, die denken oder die zu dem Schluss gekommen sind, ehe wir uns ganz offensichtlich pro Bitcoin positionieren, ist es wichtig, dass Bitcoin im Narrativ, was dann um die Welt geht, eben nicht als Geld, als wirkliche Bedrohung,
als Währung,
als Bedrohung für den Dollar gesehen wird, sondern dass es als Store of Value gesehen wird. Und das ist jetzt nur meine Gedanken, die ich mir dazu gemacht habe, aber für mich war eine plausible Erklärung, insofern das die richtige Richtung ist, dass diese, sag ich mal, Leuchtturmbotschaft von diesem kleinen Land El Salvador, ja, was so am Ende war und was jetzt so nach vorne geht. Und natürlich gucken da gerade die kleinen Länder, die im Wettbewerb miteinander so weit durch das ganze Fiat-Game so weit hinten sind, dass sie das niemals realistisch ihre Position wirklich signifikant verbessern könnten. Und ich glaube, es ist sehr, also es liegt auf der Hand, dass gewisse Entitäten eben nicht wollen, dass diese Leuchtturmbotschaft eben dann als solche gelesen wird. Bitcoin, El Salvador hat Bitcoin zur Währung erklärt, Legal Tender, und seitdem geht es nur bergauf. Dann ist es ja ein Herausforderer. Yeah. Aber wenn die Story ist, ein kleines Land hat dieses wahnwitzige Experiment gestartet, Bitcoin als Store of Value zu nutzen, dann ist es im Endeffekt etwas, wo möglicherweise die USA vom Narrativ auch aufspringen kann und sagen kann, hier gab es diesen kleinen Punk, der hat da so ein bisschen rumprobiert und das hat Sinn gemacht und da setzen wir jetzt auch drauf, dann bekämpft es sich nicht.
Das macht sehr viel Sinn. Ist auch aus Bitcoin-Sicht wahrscheinlich ganz gut, wenn quasi jede Form der Adoption und jede Form der Recognition auch gleichzeitig wieder mit Zweifel kommt. Ja, also wenn nicht gesagt wird, hier jetzt Bitcoin ist jetzt der Boss, Chef der Welt, alles cool, sondern gleich so ja okay, also die größte Volkswirtschaft der Welt hat jetzt eine strategische Bitcoin-Reserve, aber es ist ja nur der Trump und er hat ja jetzt nicht gesagt, dass er zukaufen wird. Also ich meine, aus reiner Reservesicht, ganz ehrlich, nicht zu verkaufen und die Tür offen zu lassen für Zukäufe ist deutlich bullischer.
Ultra bullisch.
Ja, also ich meine, das ist, weil das haben zum Beispiel die europäischen Notenbanken haben das gemacht, Ende der 90er Jahre bei der Euro-Einführung, um den Goldpreis, einen Boden in den Goldpreis zu ziehen. Haben sie gesagt, wir stellen unsere Goldverkäufe stückweise ein, lassen auch das Leasing auslaufen, wo wir das Gold vermieten für irgendwelche Geschäfte. Und das war das Central Bank Gold Agreement. Und dieses Agreement hat quasi den Märkten signalisiert, okay, die schleifen ihre Verkäufe aus und gehen auf die andere Seite, tendenziell sogar auf die Netto- oder zumindest die Notenbanken gehen dann international auf die Netto-Käuferseite wieder. Und das hat dann den Goldbullenmarkt ausgelöst, den wir bis heute sehen. Das heißt, alleine diese Botschaft ist schon absolut Mörder. Und vielleicht sollte man sich nicht aufregen. Vielleicht sollte man sich ein paar auf Twitter ein bisschen echauffieren, aber in Wahrheit akzeptieren, dass die Berichterstattung darüber immer so sein wird, wie sie ist. Und dass es eigentlich gut ist für Bitcoin, weil halt nur diejenigen dann auch wirklich durchblicken, die vielleicht ein bisschen mehr Selbstbewusstsein haben, da auch hinter die Schlagzeile zu blicken.
Ja, also nochmal zu dem gerade vorhin. Natürlich bin ich positiv überrascht, dass es jetzt wirklich, wirklich so ist. Aber ich bin auch nicht überrascht, weil ich mir nicht denke, was, damit hätte ich nie gerechnet. Es ist im Endeffekt nur logisch und deswegen auch, ich bin voll bei dir. Ich habe auch als Bitcoiner, hört man das dann häufig, ja, die gefällt, bist natürlich voll der Trump-Fan, gell, jetzt wo der hier pro dein Geld da oder was auch immer du da machst ist. Und da denke ich mir halt oft, Leute, ich hasse alle Politiker gleichermaßen. Also, wenn ich das mal so sagen darf. Und ja, das mag dann vielleicht so wirken, dass ich ja jetzt, logischerweise muss ich ja jetzt Trump-Supporter sein, aber im Endeffekt, jetzt ist es der Trump, sonst wäre es ein anderer, wenn er es jetzt nicht gemacht hätte. Wie gesagt, wenn man es binär sieht, entweder ich muss mir irgendwann eingestehen, das war eine wunderbare Idee, aber es war nicht ihre Zeit.
Ja.
Oder es ist tatsächlich, wie Victor Hugo gesagt hat, es ist einfach die Idee, deren Zeit gekommen ist. Und dann, wenn es nicht Trump macht, dann macht es der Nächste. Und ob der Trump, ich bin deshalb kein Trump-Fan, das ist im Endeffekt, die sind halt Teil in diesem Spiel und Bitcoin macht sich dieses Spiel zunutze.
Ja, also Trump-Fan, abgesehen mal davon, ich meine, who cares? Ich meine, nicht böse sein, aber mir ist das nicht wichtig, ob du jetzt Trump-Fan bist oder nicht. Also du kannst ja von mir aus alleine diese Neigung, das ist eigentlich, der Trump und Bitcoin sind so ein bisschen schon, irgendwie passen sie dann doch zusammen, weil der Trump ja so eine polarisierende Figur ist, wo dann plötzlich jeder eine Meinung dazu haben muss. Und der ist irrsinnig emotional, aber auch bei uns in Europa. Also nicht nur in Amerika, wo es ja wirklich darauf ankommt, wer gewählt wird, sondern der schafft es halt durch seine Art und seinen Irrsinn, die Leute auf einer emotionalen Ebene zu packen. Und das natürlich hilft ihm enorm, ja? auch im Dagegen. Und das sehe ich bei Bitcoin auch. Also diese Emotion dann immer. Und dann geht es runter. Und ich schwöre dir, immer wenn es runtergeht, kommen die aus den Löchern gekrochen, die für die Bitcoin auch total emotional aufgeladen ist, in ihrer Gegnerschaft. Und dann geht's, hast du nicht gehört, Bitcoin ist unter 80.000 gefallen. Jetzt ist es endgültig tot so. Ja? Und das ist alleine diese psychologische Kraft, die Bitcoin da entfaltet, das zeigt mir, genauso wie du auch gesagt hast, was mich zum Beispiel bestätigt ist, dass so viele Menschen aus unterschiedlichen Erdteilen, Altersgruppen, Einkommensklassen, Vermögensklassen, was auch immer, irgendwie einen Zugang zu diesem Bitcoin-Thema finden. Und was die Geschichte mit dem Store of Value betrifft, das ist auch interessant. Es muss ja ohnehin zuerst als Store of Value akzeptiert werden. Ja. Und solange die Technologie, Bitcoin als Zahlungsmittel zu nutzen, weiterentwickelt wird, da rede ich jetzt von Lightning, da rede ich von eCash und von all den Dingen, die da noch kommen werden, ist das ja auch eine Form der Tarnung.
Mhm.
Genauso wie Bitcoin sich quasi als Misserfolg in El Salvador tarnt und Bitcoin sich als die Idee von Trump tarnt, tarnt sich Bitcoin auch als Store, ist ja nur ein Store of Value. Okay, ja, kein Problem. Bringen wir Store of Value in alle Balance Sheets dieser Welt rein und dann kommen wir drauf, hey, wir können den Store of Value auch nutzen, um ihn herumzuschicken. Dann wird sich der Markt, wird schon genug Druck machen, dass das dann auch genutzt werden darf. So wie in El Salvador. Beziehungsweise du gehst halt dann nach El Salvador oder in ein anderes Land, wo du Bitcoin das Geld sehr wohl nutzen kannst.
Ja.
Und das ist, glaube ich, der Unterschied. Geld, Währung ist nur das, was der Staat sagt, musst du nehmen. Geld ist Fiat-Währung und Währung ist eigentlich fast deckungsgleich. Ne? Geld kann alles sein. Und solange du als Staat aus dem Weg gehst, das Geld zuzulassen, können die Leute frei entscheiden.
Absolut, ja. Ja, dem ist nichts hinzuzufügen.
Manchmal, okay, das ist natürlich unangenehm, weil ich sollte hier eigentlich die Fragen stellen, nicht die Monologe halten. Mein Lieber, ich habe dir was mitgebracht. Also Entschuldigung auch dafür, dass wir deinen Podcast verloren haben. Den legendären Satoshi Nakamoto Pulli, er liegt hier schon zwischen uns in der Mitte, den legendären Satoshi Nakamoto Pulli, den auch Leon Wankum bei mir im Podcast getragen hat. Den gibt es jetzt bei Satoshi's Brother, so wie auch den Pulli, den ich heute anhabe, mit dem Austin Economics Club, zu kaufen mit dem Code, was Bitcoin bringt, natürlich 5% günstiger. Für dich extrem günstig, nämlich for free. Ich wünsche dir, ich hoffe, er passt gut. Ich wünsche dir gute Unterhaltung damit.
Das sieht cool aus.
Ja, ist doch geil, oder?
Danke.
So ein bisschen Obsec. Ja?
Ja.
Trägst du gern schwarz, oder?
Ich trage gern schwarz.
Ja, sehr gut. Sehr gut. Wo findet man deine Kunst? Wo findet man dich auf der nächsten Konferenz? Wo findet man dich auf Social Media?
Also auf Social Media überall und auf unter studio-zeitwerk, auf X zum Beispiel, Twitter, die Website studio-zeitwerk.com und sonst auf Konferenzen, also auf dem nächsten Bitcoin-Forum werde ich sein in Las Vegas. Gut, das ist ein bisschen weiter weg.
Wann ist Las Vegas?
Im Mai, glaube ich.
Ah, okay. Na, da fliege ich nicht hin.
In Prag wahrscheinlich. Ja, ich bin noch am Evaluieren, aber auf Konferenzen und sonst.
Aber Las Vegas ist fix.
Flug ist noch nicht gebucht, ja, aber ich werde mit dem Bitcoin Apex, der Freund von mir, wir werden wahrscheinlich zusammen hingehen.
Cool.
Und sonst, ich mache die Meetups, also für Zuhörer von dir, die auch vom Bodensee, Süddeutschland kommen. Ich mache da die 21 Meetups, Konstanz-Bodensee-Kreis. Da kann man immer gerne dazukommen.
Unbedingt, das werden wir auch verlinken. Und Bitcoin Swiss Bitcoin Conference, das ist ja bei dir um die Ecke, wirst du da auch abhängen?
Ja, da bin ich noch terminlich noch nicht sicher.
Okay, ob es sich ausgeht. Ja. Okay, passt, gut. Also das, aber falls ihr kommen wollt, ich bin auf jeden Fall fix da, gibt es auch Codes, bla bla bla, Tickets mit Code und allem drum und dran. Wunderbar, danke, dass du nochmal gekommen bist. Wir drücken die Daumen, dass dieses File nicht gelöscht wird. Ja, ja. Und ich wünsche dir alles Gute. Wir sehen uns spätestens im Oktober, vielleicht aber auch davor in El Salvador.
Super, danke für die Einladung.
Danke dir. Ich hoffe, euch hat diese Folge von Was Bitcoin bringt gefallen. Und wenn dem so ist, dann lasst doch gerne 5 Sterne bei Apple, Spotify da oder ein Like auf YouTube, ein Subscription auf YouTube. Das freut mich auch immer. Da könnt ihr dann auch Kommentare hinterlassen oder ihr schreibt mir ein Mail an hallo@wasbitcoinbringt.com. Vielen Dank auch an die absoluten Legenden von euch, die das Ganze über Fountain hören oder andere Value-for-Value-Apps und immer wieder auch Satz rüberschicken. Dafür bin ich mega dankbar. Das ist mega motivierend. Besucht auch unbedingt meine Sponsoren, unsere Sponsoren, die uns unterstützen und auch Codes zur Verfügung stellen, wie zum Beispiel Coinfinity, wie 21 Energy, wie Bitbox, wo ihr mit Was Bitcoin bringt, günstiger einkaufen könnt. Und die Liste an Vorteilen, die euch dieser Code bringt, die könnt ihr auch finden auf wasbitcoinbringt.com. Schaut euch da unbedingt die Vorteile an. Vielen Dank fürs Dabeisein. Bis zum nächsten Mal. Euer Nico.